Um auf diese Bewohner zurückzukommen, muss ich dir erst sagen, dass diese Wesen menschlich waren, sehr intelligent und zu einem sehr hohen Grade entwickelt. Es war eine schwarze Rasse und sie hatten dicke Lippen, flachgedrückte Nasen und gekräuseltes Haar, sehr den Schwarzen ähneln, die jetzt auf der Erde leben. Diese Menschen bewohnten den Planeten Vakaratini über 800.000 Millionen Jahre, zusammen mit einer gelbfarbigen Rasse. Um genau zu sein, die ist, was du auf Erden die chinesische Rasse nennen würdest, und diese bewohnten Vakaratini schon ungefähr 400 Jahre vor den Schwarzen. Diese zwei Rassen erlebten zahlreiche Revolutionen während ihrer Zeit auf dem Planeten. Wir versuchten Entlastung, Unterstützung und Anleitungen zur Verfügung zu stellen, aber trotz unserer Intervention brachen regelmäßig Kriege aus. Diese zusammen mit den Naturkatastrophen, die auf dem Planeten auftraten, dienten dazu, die Bevölkerung der beiden Rassen zu vermindern. Schließlich brach dann ein Atomkrieg in solch großem Ausmaß aus, dass der gesamte Planet in Dunkelheit getaucht wurde und die Temperaturen bis auf minus 40 Grad deiner Celsius fielen. Es war nicht nur die radioaktive Bestrahlung alleine, welche die Bevölkerung vernichtete, auch die Kälte und der Mangel an Nahrung vollendeten den Rest. 31. Der erste Mann auf Erden. Es ist eine registrierte Tatsache, dass nur 150 von der schwarzen Rasse und 85 von der gelben Rasse die Katastrophe überlebten, von einer Bevölkerung von 7 Milliarden schwarzen und 4 Milliarden gelben Menschen. Ein Register der Überlebenden wurde aufgenommen, kurz bevor sie wieder anfingen, sich zu vermehren und als sie aufgehört hatten, sich einander zu töten. Was meinst du damit, sich einander töten? Ich erkläre dir jetzt die vollständige Situation, dann bist du in der Lage, es besser zu verstehen. Erstmals ist es wichtig zu erklären, dass die, welche es überlebt haben, nicht die Führer waren, die gut geschützt und in besonders gut ausgerüsteten Bunkern lebten, wie du es vielleicht erwartet hättest. Die Überlebenden waren drei Gruppen der schwarzen und fünf Gruppen der gelben Rasse. Diese kamen teilweise von privaten Bunkern und andere von großen öffentlichen Schutzbunkern. Selbstverständlich waren zu der Zeit des Krieges mehr als 235 Leute in den Schutzbunkern. In der Tat, es wird geglaubt, dass es über 800.000 in allem waren. Nach Monaten eingeschlossen in der Dunkelheit und in intensiver Kälte, riskierten sie es schließlich, nach draußen zu gehen. Die Schwarzen riskierten es zuerst, fanden aber auf dem ganzen Kontinent fast keine Bäume, keine Pflanzen und keine Tiere mehr, von welchen sie hätten berichten können. Es war eine Gruppe isoliert von ihrem Bunker in den Bergen, die den Kannibalismus zuerst erlebte. Wegen des Mangels an Nahrung wurden die Schwächsten, die gestorben waren, zuerst gegessen, und um zu essen mussten sie sich gegenseitig töten, und das war die schlimmste Katastrophe auf ihrem Planeten. Eine andere Gruppe nahe dem Ozean überlebte, indem sie die einzigen lebenden Dinge aßen, die noch auf dem Planeten existierten und noch nicht zu verschmutzt waren, nämlich Mollusken, einige Fische und Krebstiere. Sie hatten auch noch unverschmutztes Trinkwasser dank sehr idereichen Installationen, die es ihnen ermöglichte, Wasser von unglaublichen Tiefen zu holen. Natürlich starben trotzdem viele dieser Leute als ein Resultat der lebensgefährlichen radioaktiven Strahlung auf diesem Planeten. Und vom Essen der verseuchten Fische, die mit Radioaktivität gefüllt waren. Etwas Ähnliches geschah auch im Territorium der gelben Rasse. Wie ich gesagt hatte, 150 Schwarze und 85 Gelbe überlebten, dann endlich hörten die Todesfälle, die ein Resultat des Krieges waren, auf, und die Fortpflanzung der Rassen fing wieder an. All dieses geschah, trotz aller Warnungen, die sie bekommen hatten. Es sollte gesagt werden, dass die Schwarze und die Gelbe Rasse vor dieser fast totalen Gesamtdezimierung ein sehr hohes Niveau des technologischen Fortschrittes erreicht hatten. Diese Menschen lebten in sehr großem Komfort. Sie arbeiteten in Fabriken, in öffentlichen Regierungsunternehmen und Büros, gerade so wie es jetzt geschieht auf deinem Planeten. Sie hatten eine starke Ergebenheit zum Geld, was zu einigen Macht bedeutete, und zu anderen, die klüger waren, bedeutete es Wohlergehen. Sie arbeiteten im Durchschnitt 12 Stunden in der Woche. 32. Der erste Mann auf Erden auf Vakaratini. Eine Woche hat 6 Tage und ein Tag hat 21 Stunden. Sie neigten mehr zum Materialismus, anstatt zur geistigen Seite ihres Bestehens. Gleichzeitig aber erlaubten sie es, übertölpelt und in Kreisen herumgeführt zu werden, bei einer Struktur von Politiker und Bürokraten, genauso wie es jetzt auf der Erde geschieht. Führer und Staatsoberhäupte, welche die Massen mit leeren Worten täuschen und nur motiviert sind durch Habsucht oder Stolz, führen ganze Nationen in den Untergang. Allmählich fingen diese zwei großen Rassen an, sich zu beneiden, und da es nur einen Schritt von Neid zu Hass ist, wuchs dieser Hass in solchem Ausmaß und so komplett, dass es eine Katastrophe gab. Beide im Besitz von hochentwickelten Waffen erzielten dadurch ihre gegenseitige Zerstörung. Unsere historischen Aufzeichnungen zeigten, dass 235 davon, die den Krieg überlebten, 6 von ihnen Kinder waren. Diese Statistiken wurden 5 Jahre danach notiert und ihr Überleben wird dem Kannibalismus und bestimmtem Marineleben zugeschrieben. Sie vermehrten sich dann, aber leider, nicht immer erfolgreich, da es für Babys nicht selten war, mit schrecklich unförmigen Köpfen oder hässlichen offenen Wunden geboren zu werden. Diese Menschen mussten alle Formen von radioaktiver Atomstrahlung ertragen. 150 Jahre später waren es 190.000 schwarze Männer, Frauen und Kinder und 85.000 gelbe. Ich spreche zu dir von dieser 150-Jahr-Periode, weil es in dieser Zeit war, wo beide Rassen wieder anfingen, alles aufzubauen und wo wir dann in der Lage waren, ihnen materiell zu helfen. Was meinst du damit? Gerade, vor einigen Stunden warst du Zeuge, wie unser Raumschiff über dem Planeten Aremo X3 gehalten hat, um Proben des Bodens, des Wassers und der Luft zu nehmen, stimmt es? Ich nickte. Dann setzte Tau fort, hast du gesehen, wie wir ziemlich leicht eine Masse von riesigen Ameisen vernichteten, welche die Einwohner eines Dorfes angriffen? Ja. In der Tat, das stimmt. In diesem bestimmten Fall halfen wir jenen Leuten, indem wir direkt eingegriffen haben. Du hast auch gesehen, dass sie in einem halbwilden Zustand lebten? Ja, aber was geschah eigentlich auf diesem Planeten? Ein Atomkrieg, mein Freund. Immer und ewig die gleiche Geschichte. Michel, du musst nicht vergessen, dass das Universum ein gigantisches Atom ist und einfach alles ist dadurch beeinflusst. Dein ganzer Körper besteht aus Atomen. Mein Argument ist, egal wo es ist in all den Galaxien, jedes Mal, wenn ein Planet bewohnt wird, kommt es zu einem bestimmten Stadium in der Geschichte, wo dann das Atom entdeckt oder wieder entdeckt wird. Selbstverständlich sind sich die Wissenschaftler, die es entdecken, sehr bald bewusst, dass das gespaltene Atom eine sehr beeindruckende Waffe sein kann, und es kommt der Moment oder andere, wo die Führer es benutzen möchten. Gerade so wie ein Kind mit einer Schachtel Streichhölzer gerne einen Ballen Stroh anzünden will, um zu sehen, was geschieht. Aber um wieder zum Planeten Bakaratini zurückzukommen, 150 Jahre nach dem Atomholocaust, wollten wir diesen Leuten helfen. 33 Der erste Mann auf Erden. Ihre sofortige Notwendigkeit war Nahrung. Noch existierten sie im Wesentlichen von den Produkten des Meeres und gelegentlich griffen sie auf Kannibalismus zurück, um ihr alles fressendes Verlangen zu befriedigen. Sie benötigten Gemüse und eine gute Fleischquelle. Obstbäume, Gemüse, Getreide, Tiere, alles was essbar war, war von ihrem Planeten verschwunden. Es waren gerade noch genügende ungenießbare Pflanzen und Büsche übrig, um den Sauerstoff in der Atmosphäre zu erneuern. Gleichzeitig hatte ein Insekt, eurer Fangheuschrecke ähnelnd, überlebt und als ein Resultat der spontanen Veränderung, die durch die Atomstrahlung verursacht wurde, hatte sie sich zu gigantischen Ausmaßen entwickelt. Sie wuchs zu ungefähr 8 Meter Höhe und war den Menschen extrem gefährlich geworden. Zusätzlich vermehrten sich diese Insekten sehr schnell, da sie keinen natürlichen Feind hatten. Wir flogen über den Planeten, um den Aufenthaltsort dieser Insekten zu lokalisieren. Dieses war eine verhältnismäßig einfache Aufgabe, dank der Technologie, die uns seit unerdenklichen Zeiten zur Verfügung steht. Als wir die Insekten lokalisierten, zerstörten wir sie und in einer sehr kurzen Zeit waren sie alle vernichtet. Als nächstes mussten wir wieder Vieh, Pflanzen und Bäume einführen, entsprechend der Spezies, die in den spezifischen Regionen vor der Katastrophe auf diesem Planeten bekannt waren und sich auch da klimatisch angepasst hatten. Auch dieses war verhältnismäßig einfach. Das muss aber Jahre gedauert haben, für solch eine Aufgabe. Ein großes Lächeln überzog Daos Gesicht. Es dauerte genau 2 Tage, 2 21-Stunden-Tage. Tau brach in ein Gelächter aus, als sie sich meiner Ungläubigkeit gegenübergestellt sah. Sie oder er lachte so herzlich, dass ich auch mitlachen musste, jedoch im Stillen wundernd, ob die Wahrheit nicht ein wenig gedehnt wurde. Wie konnte ich es wissen? Was ich zu hören bekam, war so fantastisch. Möglicherweise halluzinierte ich, möglicherweise war mir eine Droge beigemischt worden, möglicherweise würde ich bald in meinem eigenen B wieder aufwachen? Nein, Michel, unterbrach Tau meine Gedanken lesend. Ich wünschte, du würdest aufhören, auf diese Art zu zweifeln. Telepathie selbst, sollte genug sein, um dich zu überzeugen. Als sie diesen Satz gesprochen hatte, kam mir in den Sinn, dass sogar der bestgeplante Streich unmöglich so viele überirdische Elemente zusammenbringen könnte. Da konnte meinen Verstand wie ein geöffnetes Buch lesen und hat dieses auch immer wieder geprüft. Latuli trat das, indem sie einfach ihre Hand auf mich legte und hat solch ein außerordentliches Gefühl des Wohlseins erweckt. Ich musste diese Beweise einfach akzeptieren. Ich war wohl und wirklich dabei, ein extra außerordentliches Abenteuer zu erleben. Großartig, sagte Tau laut. Kann ich jetzt fortfahren? Bitte sehr, regte ich sie an. Also halfen wir diesen Menschen materiell, aber wie so häufig, wenn wir eingreifen, erlaubten wir es nicht, dass unsere Anwesenheit bekannt wird, und es gibt einige Gründe dafür. 34. Der erste Mann auf Erden. Der erste ist Sicherheit. Der zweite Grund ist ein psychologischer. Hätten wir diesen Menschen unsere Existenz bekannt gegeben und sie würden erfahren, dass wir hier sind, um ihnen zu helfen, würde automatisch ein passives Verhalten entstehen, indem sie sich helfen ließen, und das würde wieder Selbstmitleid hervorrufen. Dieses würde ihren Willen nachteilig beeinflussen, um zu überleben. So wie du auf Erden sagst, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Der dritte und letzte Grund ist der Hauptgrund. Das Universalgesetz ist schon fest verankert und wird genauso streng vollzogen wie das, was die Revolutionen der Planeten um ihre Sonnen steuert. Wenn du einen Fehler machst, zahlst du die Strafe dafür, entweder sofort, in 10 Jahren oder in 10 Jahrhunderten. Fehler müssen immer bezahlt werden. So von Zeit zu Zeit wird es erlaubt, oder wir werden sogar dazu beraten, eine helfende Hand zu reichen, aber es wird uns förmlich verboten, die Mahlzeit auf einer silbernen Platte zu servieren. Folglich, in nur 2 Tagen bevölkerten wir ihren Planeten mit mehreren Paaren von Tieren und Pflanzen wieder zahlreiche Pflanzen, damit die Menschen schließlich diese Tiere wieder züchten und die Pflanzen und die Bäume kultivieren konnten. Sie mussten ganz von vorne anfangen, aber wir lenkten ihren Fortschritt, entweder im Traum oder durch Telepathie. Manchmal taten wir es mittels einer Stimme, die vom Himmel kam, das heißt, die Stimme kam von unserem Raumschiff, aber für sie kam sie vom Himmel. Sie müssen gedacht haben, ihr seid Götter. Genau, und auf diese Art sind Legenden und Religionen entstanden, aber in Fällen, die so dringend wie dieser war, rechtfertigte das Endresultat das Entstehungsmittel. Schließlich nach einigen Jahrhunderten war der Planet fast wieder so, wie er vor dem Holocaust war. Aber doch waren jetzt in einigen Plätzen Wüsten entstanden. In anderen weniger betroffenen Plätzen war es viel leichter, die Flora und die Fauna wieder zu entwickeln. 150.000 Jahre später war die Zivilisation in einem hohen Grade erfolgreich entwickelt, aber dieses Mal nicht nur technologisch. Glücklich hatten die Menschen ihre Lektion erlernt und hatten sich dadurch in einem hohen psychischen und geistigen Niveau entwickelt. Das geschah in beiden Rassen. Die schwarze und die gelbe Rasse hatten eine starke Bindung der Freundschaft entwickelt. Folglich regierte Frieden auf dem Planeten. Denn die Legenden blieben ziemlich klar in Erinnerung, viele davon wurden aufgeschrieben, damit zukünftige Generationen genau wissen würden, was diese Atomkatastrophe ausgelöst hatte und was ihre Konsequenzen waren. Wie ich schon vorher erwähnt habe, wussten diese Menschen, dass ihr Planet im Begriff war, innerhalb von 500 Jahren unbewohnbar zu werden. Wissend, dass andere Planeten in der Galaxie bewohnt und bewohnbar waren, starteten sie eine der ernsthaftesten Erkundungsexpeditionen ihrer Zeit. Schließlich drangen sie dann in dein Solarsystem vor und besuchten erst den Mars. Es war bekannt, dass dieser bewohnbar war und zu dieser Zeit tatsächlich bewohnt wurde. 35. Der erste Mann auf Erden. Die Menschen auf dem Mars hatten keine Technologie, aber im Kontrast waren sie spirituell im hohen Grade entwickelt. Sie waren sehr kleine Menschen und nicht größer als zwischen 120 und 150 Zentimeter, mit mongolischem Aussehen. Sie lebten zusammen in Stämmen und in Hütten aus Stein. Die Fauna auf Mars war sehr arm. Es gab eine zwergartige Ziege, sehr große hasenähnliche Geschöpfe, einige Sorten von Ratten und das größte Tier ähnelte einem Büffel, aber hatte einen Kopf wie ein Tapir. Es gab auch einige Vögel und 3 Sorten von Schlangen, von denen eine ziemlich giftig war. Die Flora war sehr arm und die Bäume waren nicht mehr als 4 Meter in Höhe. Sie hatten auch essbares Gras, das du mit dem Buchweizen vergleichen kannst. Die Bakaratinians leiteten ihre Forschungen und stellten bald fest, dass Mars auch langsam abkühlte, was anzeigte, dass es in 4.000 bis 5.000 Jahren nicht mehr bewohnbar sein würde. Von seiner Flora und Fauna her gesehen war es kaum reich genug, die zu unterstützen, die bereits dort lebten, geschweige die Emigrantmasse von Bakaratini noch dazu nehmend. Außerdem gefiel ihnen dieser Planet nicht. Folglich flogen die zwei Raumfahrzeuge zur Erde weiter. Die erste Landung fand da statt, wo jetzt Australien gefunden wird. Zu dieser Zeit sollte erklärt werden, dass Australien, Neuguinea, Indonesien und Malaysia alles ein Teil dieses Kontinentes war. Eine Meerenge war genau da, wo jetzt Thailand gefunden wird, ungefähr 300 Kilometer breit. In jenen Zeiten besaß Australien ein großes inländisches Meer, das durch einige große Flüsse aufgefüllt wurde. Dadurch gab es sehr verschiedene und interessante Flora und Fauna, die sich dort entwickelten. Alles das in Beeintrachtung ziehend wählten die Astronauten dieses Land als ihren ersten Emigration-Landepunkt. Ich muss exakterweise dazu erwähnen, dass die schwarze Rasse Australien wählte und die gelbe Rasse ließ sich dort nieder, wo jetzt Burma ist. Auch hier war das Land reich in Flora und Fauna. An der Bucht von Bengal wurden schnell Siedlungen an der Küste aufgebaut, während die schwarzen Menschen ihre erste Siedlung an den Ufern des inländischen Meeres in Australien aufbauten. Später wurden dann weitere Siedlungen da, wo Neuguinea momentan liegt, hergestellt. Ihre Raumfahrzeuge waren fähig, Superlichtgeschwindigkeiten 1 zu fliegen, und es dauerte ungefähr 50 deiner Erdjahre, um 3600 schwarze Menschen und die gleiche Zahl der gelben Rasse zur Erde zu bringen. Dieses bestätigt, dass ein vollkommenes Verständnis zwischen zwei Rassen und eine ausgezeichnete Verbindung zwischen ihnen bestand. Sie hatten sich vorgenommen, auf einem neuen Planeten in Frieden zu überleben. Durch eine allgemeine Vereinbarung blieben nur die Älteren und Pflegebedürftigen in Bakaratini zurück. Die Bakaratinians hatten den ganzen Planeten der Erde erforscht, bevor sie ihre Siedlungen aufbauten, und sie hatten sich absolut überzeugt, dass kein menschliches Lebewesen vor ihrer Ankunft da war. Häufig dachten sie, dass sie eine menschenartige Lebensform lokalisiert hatten. Aber bei sorgfältiger Untersuchung stellten sie fest, dass sie es mit einer Art von großen Affen zu tun hatten. Erste Superlichtgeschwindigkeiten 1, Geschwindigkeiten, die Lichtgeschwindigkeit übersteigt. Zweiter ursprünglicher Text: Superlichtgeschwindigkeit, Anmerkung des Herausgebers, 36. Der erste Mann auf Erden. Die Schwerkraft auf der Erde war stärker als auf ihrem Planeten, und zuerst war das ziemlich unbequem für die beiden Rassen, aber schließlich passten sie sich sehr gut dazu an. Als sie ihre Städte und Fabriken errichteten, hatten sie Glück, dass sie bestimmte Materialien aus Bakaratini importieren konnten, die sehr leicht und gleichzeitig auch sehr stark waren. Ich habe noch nicht erklärt, dass Australien zu dieser Zeit am Äquator war. Die Erde drehte sich auf einer anderen Achse. Es dauerte 30 Stunden und 12 Minuten, um eine Umdrehung durchzuführen, und eine Revolution um die Sonne erzielte es in 280 Tagen. Das Äquatorialklima war nicht so, wie du es heute findest. Es war viel feuchter als jetzt, denn die Atmosphäre der Erde hat sich geändert. Herden sehr großer Zebras durchstreiften das Land in der Begleitung von enormen essbaren Vögeln, genannt Dodos. Es gab auch sehr große Jaguare und einen anderer Vogel, der fast 4 Meter groß war und die Edinones genannt habt. In bestimmten Flüssen gab es Krokodile bis zu 15 Meter in Länge und Schlangen bis zu 25 bis 30 Meter lang. Diese ernährten sich manchmal von den neuen Einwanderern. Das meiste in der Flora und der Fauna auf Erden war total unterschiedlich zu dem auf Bakaratini, hergesehen von beiden den Ernährungs- und den ökologischen Gesichtspunkten. Zahlreiche Versuchsfarmen wurden gebaut, um zu versuchen, Sonnenblumen, Mais, Weizen, Sorghumhirse, Tapioka und andere Pflanzen zu akklimatisieren. Diese Pflanzen bestanden entweder auf Erden überhaupt nicht, oder in solchem ursprünglichem Zustand, dass sie nicht verbraucht werden konnten. Die Ziege und das Känguru wurden beide importiert, denn die Immigranten hatten eine Vorliebe zu diesen und konsumierten sie in großen Zahlen auf ihrem Planeten. Sie waren besonders daran interessiert, Kängurus auf der Erde zu züchten, stießen jedoch auf enorme Schwierigkeiten bei dem Versuch, sie zu akklimatisieren. Eins der Hauptprobleme war die Nahrung. Auf Bakaratini fraß das benannte Känguru ein feines, robustes Gras, was Arilu genannt wurde, was aber auf der Erde total unbekannt war. Jedes Mal, wenn die Bakaratinians versuchten, es zu kultivieren, starb es immer wieder ab, angegriffen von Millionen mikroskopischen Pilzen. So geschah es, dass die Kängurus sozusagen für einige Dekaden handgefüttert wurden, bis sie sich allmählich an den Gräsern, die auf Erden wuchsen, anpassten. Die schwarze Rasse gab in seinen Bemühungen nicht auf und schließlich gelang es ihnen, diese Pflanze zu kultivieren. Aber es dauerte viel zu lange und die Kängurus benötigten es nicht mehr, da sie sich jetzt an den neu gefundenen Weiden ernährten. Sehr viel später vermehrten sich einige der Ariloop-Pflanzen und da es keine Tiere gab, die es verzehrten, verbreitete es sich in Australien. Sie bestehen immer noch unter dem botanischen Namen Xanthorrhoa und dem mehr populären Namen Schwarzer Junge. Einst auf Erden wächst dieses Gras viel dicker und viel höher als auf Baccaratini, aber das geschieht häufig, wenn Pflanzen von anderen Planeten eingeführt werden. Diese Pflanze ist eines der seltenen Überreste jener entfernten Zeiten. Erste Grasbäume, ursprünglicher Text war Schwarzer Junge. Diese Bezeichnung wird zurzeit in Australien wegen der rassistischen Konnotation vermieden. Anmerkung des Herausgebers, 37 der erste Mann auf Erden, der es nur in Australien gefunden wird, zusammen mit dem Känguru, weist es darauf hin, dass die Baccaratinians eine sehr lange Zeit auf diesem bestimmten Teil des Planeten verbrachten, bevor sie versuchten, andere Teile zu kolonisieren. Ich werde dieses näher erklären, aber ich wollte dir zuerst die Beispiele mit den Kängurus und das Xanthorrhoa zitieren, damit du alle Probleme kennst, die diese Menschen mit der Anpassung zu überwinden hatten und es besser verstehen kannst. Selbstverständlich ist es nur ein kleines Beispiel unter so vielen anderen. Die gelbe Rasse hatte sich, wie ich schon sagte, im Hinterland der Bucht von Bengalen niedergelassen. Die meisten waren in Burma, wo sie auch Städte und Versuchsfarmen errichtet hatten. Hauptsächlich waren sie interessiert an dem Anbau von Gemüse, wie Kohlpflanzen, Kopfsalat, Petersilie, Koriander und einige andere Sorten, die sie aus Baccaratini importiert hatten. Für Furchtbedarf importierten sie Kirschen, Bananen und Orangenbäume. Diese letzten zwei waren schwierig zum Anbauen, denn das Klima in dieser Zeit war im Allgemeinen kälter als es jetzt ist. So gaben sie einige der Bäume den Schwarzen, die im Gegensatz enormen Erfolg mit ihnen hatten. In der gleichen Weise hatten die gelben Menschen weit größeren Erfolg im Anbau des Weizens. Tatsächlich produzierte der Weizen von Baccaratini enorme Körner, ungefähr die Größe einer Kaffeebohne, und die Garben waren bis zu 40 cm lang. Vier verschiedene Variationen des Weizens wurden angebaut und die gelbe Rasse vergeudete keine Zeit und stellte ein sehr hohes Produktionsniveau her. Haben sie auch den Reis zu unserem Planeten gebracht? Nein, den nicht. Reis ist eine Pflanze, der absolut von der Erde stammt, obgleich es von der gelben Rasse weit verbessert wurde zu was es jetzt ist. Um fortzufahren, unermessliche große Silos wurden gebaut und bald fing kommerzieller Austausch zwischen den zwei Rassen an. Die schwarze Rasse exportierte Kängurufleisch, Dodos, die zu der Zeit gezüchtet wurden, und auch Zebrafleisch. Nachdem die Zebras domestiziert waren, produzierten die Schwarzen eine Zucht, die tatsächlich dem Geschmack des Kängurufleisches gleich war, aber sogar noch viel nahrhafter. Für den Handel wurden baccaratinische Raumfahrzeuge benutzt und Landeplätze für diese Schiffe waren über das ganze Land zerstreut. Tau, du sagst, dass die ersten Menschen auf Erden schwarz und gelb waren. Wie ist es dann, dass ich weiß bin? Michel, nicht so schnell, nicht so schnell. Die ersten Männer auf Erden waren in der Tat die Schwarzen und die Gelben, aber im Moment fahre ich fort, dir zu erklären, wie sie sich organisierten und wie sie lebten. Materiell waren sie erfolgreich, aber sie gaben auch Acht, dass sie nicht die unermesslich großen Sitzungshallen, in denen sie ihren Kult hielten, vernachlässigten. Sie hatten einen Kult? Oh ja, sie waren alles Takioni, was sagen soll, sie glaubten an Reinkarnation, Wiedergeburt der Seele, etwa in der Weise, wie es der heutige Lamaismus auf Erden tut. 38 der erste Mann auf Erden. Es gab viel Verkehr zwischen den zwei Ländern und sie vereinigten sich in den Bemühungen, zusammen bestimmte Regionen von der Erde tiefer zu erforschen. Eine Gruppe von Schwarzen und Gelben landete einen Tag auf der Spitze von Südafrika, jetzt genannt Kap der Guten Hoffnung. Afrika hat sich sehr wenig verändert seit jenen Zeiten, abgesehen von der Sahara, den nordöstlichen Bereich und das Rote Meer, was damals noch nicht existierte. Aber das ist eine andere Geschichte, zu der wir später kommen. Als die Forschungsexpedition stattfand, lebten sie bereits 3 Jahrhunderte auf der Erde. In Afrika entdeckten sie neue Tiere wie der Elefant, die Giraffe und den Büffel und auch eine neue Furcht, die sie vorher noch nie gesehen hatten, die Tomate. Michel, du darfst nicht denken, dass dieses die Tomate war, wie du sie heute kennst. Als sie entdeckt wurde, war sie die Größe einer sehr kleinen Johannisbeere und war sehr säurehaltig. Nachdem es die gelbe Rasse war, die eine große Sachkenntnis in diesen Gebieten entwickelte, versuchten sie über die folgenden Jahrhunderte die Tomate zu verbessern. Gerade so wie sie es mit dem Reis taten, bis es die Furcht wurde, mit der du jetzt vertraut bist. Sie waren genauso überrascht, Bananenbäume zu finden, die auf den ersten Blick denen ähnelten, die sie importiert hatten. Sie hatten jedoch keinen Grund, ihre Bemühungen zu bedauern, denn die afrikanische Banane war mit großen Samenkernen gefüllt und praktisch ungenießbar. Diese afrikanische Expedition war zusammengestellt von 50 Schwarzen und 50 von der gelben Rasse. Sie brachten Elefanten, Tomaten und viele Mungos zurück, denn sie entdeckten sehr bald, dass der Mungo der Todfeind der Schlangen war. Leider brachten sie auch mit ihnen, ohne es zu wissen, einen schrecklichen Virus, das jetzt das gelbe Fieber genannt wird. In einer sehr kurzen Zeit waren Millionen von Menschen gestorben. Ihre medizinischen Experten wussten nicht, wie sich diese Krankheit verbreitet hatte. Da sie hauptsächlich durch den Moskito verbreitet wird und da viel mehr Moskitos, Stechmücken, in den äquatorialen Gebieten sind, wo es keinen Winter gibt, um ihre Zahlen zu verringern, waren es die Schwarzen in Australien, die am meisten darunter litten. Tatsächlich hatten sie viermal mehr Opfer als die Gelben. Die gelbe Rasse auf Bakaratini war auf dem Gebiet von Medizin und von Pathologie immer überlegen gewesen, dennoch dauerte es viele Jahre, bevor sie ein Hilfsmittel für diesen Fluch entdeckten, und währenddessen starben Hunderttausende in schrecklichen Qualen. Schließlich produzierte die gelbe Rasse einen Impfstoff, der auch sofort für die schwarze Rasse zugänglich gemacht wurde, eine Geste, welche die Bindungen der Freundschaft zwischen den zwei Rassen verstärkte. Wie sahen diese Schwarzen physikalisch aus? Als sie von Bakaratini auswanderten, waren sie ungefähr 230 cm groß, und ihre Frauen auch. Es war eine schöne Rasse. Die gelben Menschen waren etwas kleiner, durchschnittlich war der Mann 190 cm und die Frau 180 cm groß. Aber du hast gesagt, dass die heutigen Schwarzen die Nachkommen jener Leute sind. Warum ist es dann, dass sie jetzt so viel kleiner sind? 39. Der erste Mann auf Erden, die Anziehungskraft, Michel. Es ist stärker auf der Erde als auf Bakaratini, so wurden beide Rassen allmählich kleiner in Größe. Du sagtest auch, dass ihr in der Lage seid, Menschen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Warum habt ihr sie nicht unterstützt, hinsichtlich des gelben Fieberausbruchs? War der Grund dafür, dass ihr auch nicht in der Lage wart, den Impfstoff zu finden? Wir könnten geholfen haben, aber du wirst unsere potenziellen Möglichkeiten selbst sehen, wenn du unseren Planeten besuchst. Wir griffen nicht ein, weil es nicht im Programm war, dem wir folgen mussten. Ich habe es dir bereits erklärt und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir können in bestimmten Situationen helfen, aber nur so viel. Über einen bestimmten Punkt hinaus verbietet das Gesetz strengstens jede Art von Hilfsmittel. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Stelle dir ein Kind vor, das jeden Tag zur Schule geht, um zu lernen. Wenn es dann am Abend nach Hause kommt, bittet dieses Kind um Unterstützung mit seiner Hausaufgabe. Wenn seine Eltern intelligent sind, helfen sie ihm, die betroffenen Konzepte zu verstehen, damit das Kind seine Aufgaben selbst durchführen kann. Sollten jedoch seine Eltern seine Arbeiten für ihn erledigen, würde es nicht viel erlernen, oder? Es würde dann jedes Schuljahr wiederholen müssen und seine Eltern würden ihm keinen Gefallen getan haben. Wie du später sehen wirst, obgleich du es bereits weißt, bist du auf deinem Planeten, um zu erlernen, wie man lebt, leidet und stirbt, aber auch um sich so viel wie möglich spirituell zu entwickeln. Wir kommen zu diesem Punkt später zurück, wenn der Dori mit dir spricht. Jetzt möchte ich dir erst mehr von diesen Leuten erzählen. Sie überwanden den Fluch des gelben Fiebers und verbreiteten ihre Wurzeln tiefer auf diesem neuen Planeten. Nicht nur war Australien dicht bevölkert, sondern auch der Bereich, der jetzt als Antarktika bekannt ist. Selbstverständlich zu jenen Tagen bedeutete es, dass seine Lage ein mäßiges Klima hatte. Auch war Neuguinea sehr dicht besiedelt. Am Ende der gelben Fieberplage war die Bevölkerung der Schwarzen auf 795 Millionen abgesunken. Ich dachte immer, dass die Antarktika kein wirklicher Kontinent ist. Zu dieser Zeit war es mit Australien verbunden und sehr viel wärmer als jetzt, da sich die Erde auf einer anderen Achse drehte. Das antarktische Klima war mehr so wie Südrussland jetzt ist. Sind sie nie wieder nach Bakaratini zurückgegangen? Nein. Als sie erstmals auf der Erde Fuß gefasst hatten, stellten sie strenge Richtlinien auf, dass niemand zurückgehen darf. Was wurde aus ihrem Planeten? Es kühlte wie vorausgesagt ab und wurde eine Wüste, genau wie der Mars. Wie war ihre politische Struktur? Sehr einfach. Der Führer eines Dorfes oder des Bezirkes wurde gewählt durch angehobene Hände. Diese Bezirksführer wählten einen Stadtführer sowie acht alte Leute, die wieder unter denen gewählt wurden, die am meisten für ihre Klugheit, gesunden Menschenverstand, Integrität und Intelligenz respektiert wurden. 40 der erste Mann auf Erden, sie wurden aber nie aufgrund ihres Reichtums oder ihres Familienstandes ausgewählt und alle waren zwischen 45 und 65 Jahre alt.